Mephisto, ich bin momentan die Dokumentation am Schauen. Music by John Williams auf Disney Plus gibt es das. Von dem grossartigen Maestro, wo unzählige Filmmusik hat gemacht. Mich kommt fast nicht zum Erzählen aus, nämlich alles bekannt, was man gehört. Seht ihr das etwas, oder ganz sicher?
Selbstverständlich. John Williams, ein
Gell.
grosser Komponist, Legende schon fast. He? Also, das geht ja wirklich zurück in der Filmmusik bis 1954. Und das Letzte, was er gemacht hat, ist etwas, was er auch nicht zum ersten Mal gemacht hat, nämlich die Musik von letzten Indiana Jones, wo er
Ja, genau.
sie Seine Sachen dazu beitragen. Das ist so was, was ich so ein bisschen. Und oh, ich glaube, das sind unzählige
Unzählige, ja,
Filmmusikproduktionen.
er hat auch ganz viele Oscars
Ja.
bekommen. Eben ganz die Bekannten sind der Weiße Hai, oder, was ihr da kennt. Dun, 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 dun. Oder Harry Potter hat er mitgemacht. Eben Indiana
Jurassic
Jones,
Park, Schindler's
Jurassic
List,
Park,
E.T. Also
genau.
wirklich ganz grosse Blockbuster. Ist auch sehr
Und
gut befreundet mit dem Steven Spielberg.
mhm.
Also wirklich eine Legende in Hollywood, absolut, ja.
Also es ist wirklich eine Empfehlung, die Dokumentation. Eben auf Disney Plus könnt ihr das schauen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, oder es gibt eigentlich schon nicht mehr so die legendären Filmmusik, oder? Wo du einfach, wenn du sie hörst, dann hast du einfach den Film im Kopf, Figuren im Kopf, oder?
Du meinst Melodien, die man so speziell gerade mit Filmen und
Ja,
Serien
eben jetzt
verbindet.
Indiana Jones, oder? Ist so klassisch,
Ja,
oder? Wo du
so,
geht,
so Lieder, die da
und
bleiben
dann weisst du
hängen.
es einfach, geht, oder? Und gibt es, also, die neuen, weißt du, kommt mir nicht irgendwie so spontan etwas in Sinn,
Ja, ich
wo
würde
das
sagen,
noch so ein
vielleicht,
bisschen da
obwohl wir
ist,
sie
oder?
viel kritisieren, ist sicher der Marvel-Theme. Glaube schon noch so etwas, wo vielen Comic-Fans im Ohr
Ja.
bleibt. Um jetzt so ein kleines populäres Beispiel zu nehmen. Aber ich weiß, was du meinst. So etwas, was über Jahrzehnte hebt, ist vielleicht nicht mehr so. Aber ich glaube, die ganze Filmwelt ist auch schneller geworden und vergisst auch schneller, habe ich das
Das ist
Gefühl.
schon so, ja. Aber es ist
Und das
gehört
hat, glaube ich, auch
irgendwie.
ein bisschen mit dem zu tun. Und in der Neuzeit, oder Neuzeit kann man jetzt auch wieder eigentlich nicht mehr sagen, aber einer, der sicher immer wieder grossartige Soundtracks macht, wo man hier auch schon erwähnt hat, ist natürlich der Hans Zimmer. Das ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen das modernere Pendant zum Williams, sage ich jetzt mal.
Ja, obwohl der hat ja auch schon früh angefangen. Also, weißt du, die
Aber
Filme
er ist
sind
auch
auch
nicht mehr
schon
der Jüngste. Also,
20,
wenn ich jetzt sage, vor der Neuzeit
30-jährig,
ist das,
oder?
wird es dem natürlich auch nicht
Absolut,
ganz
ja.
gerecht.
Aber
Aber
weißt
er
du, so
ist,
ein bisschen
ja.
das Ikonische, oder? Also, dass die Filme so eben ikonisch sind worden und legendär wie die, die wir jetzt haben aufgezählt,
Ja.
hat die Musik so extrem viel dazu beigetragen, oder? Und
Ja,
ich
das
meine,
ist
so
ja
ein bisschen
so,
die
ja.
Kombination, das fehlt vielleicht heute ein bisschen weniger. Aber jetzt habe ich eben die perfekte Überleitung, darum habe ich mit dem angefangen, weil der John Williams hat eben auch die Filmmusik gemacht zu Star Wars. Und jetzt sind wir
Genau.
gerade schon in den News drin. Jetzt ist eine neue Star Wars Trilogie angekündigt worden, wo der Simon
Entschuldigung, aber sie
Kingberg
war ein
wo
bisschen
der Simon Kingberg ja, der Regisseur wird sein. Das ist jetzt bekannt gegeben worden. Und
Ja.
sonst weiss man eigentlich noch nicht so viel. Aber eben, du bist ein bisschen Star Wars müde,
Ich bin
merke ich,
schon
wenn
wahnsinnig Star Wars müde. Also ich war vorher ein bisschen ein böser Zwischenruf gewesen, um mich noch entschuldigen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Star Wars müde. Und ja, es mag sein, dass ich vielleicht nicht zu den Star Wars Supernerds gehöre. Ich glaube, du bist eher jemand, der Star Wars natürlich noch ein bisschen mehr, glaub, hochhaltet auf dem Podest. Ich nicht mehr so. Manchmal gibt es immer wieder mal positive Ausreißer in den letzten Jahren, aber ich glaube, Disney hat doch für mich die Franchise nicht mit sehr viel Qualität in den letzten Jahren gefüllt, sondern sie vor allem versucht, an all möglichen Zuschauerinnen und Zuschauern zu verhökern und mit Produktionen, wo ich muss sagen, die sind zum Teil wirklich nicht einmal Mittelmass. für mich wirklich so das Trauerspiel von den letzten Jahren war insbesondere die Obi-Wan Kenobi-Serie gewesen. Es ist aber auch diverse andere Einzelproduktionen, die nicht gut waren. Ich finde auch weißt, in der Retrospektive schon die letzte Trilogie, weil wir jetzt wieder von einer Trilogie reden, oder? Ist eigentlich auch nicht mehr wirklich gut gewesen. Und er, ich muss dir auch ganz ehrlich
ich weiss, und sie kommt nicht gut weg, aber ich habe gleich irgendwie meinen Spass gehabt. Und weißt, ich freue mich,
dass es einfach weitergeht.
Aber jetzt schlagen wir ja vielleicht den Bogen. Was meinst du, der Simon Kinberg? Ja, schafft er es denn? Was hast du jetzt das Gefühl? Jetzt, einfach, weißt, wenn man jetzt das
es heisst viel probiert, hat, oder? Also man hat ja zuerst mal davon geredet, dass der D.B. Weiss und wie heissen sie, die beiden Herren von
ehemals... Landilof oder so, oder?
Nein, ich weiss es nicht mehr. Die von Game of Thrones,
kommen wir dann noch dazu,
genau. Und die haben... Es wäre ja mal portiert gewesen für die neue Trilogie. Nachher ist ja insbesondere die zwei letzten Game of Thrones Staffeln gefloppt, ein bisschen bei den Zuschauern. Und dann hat man denen, glaube ich, das Vertrauen entzogen, hat sie wieder abgesagt. Und jetzt macht es also offenbar der Simon Kinberg. Simon Kinberg, wo man in den letzten Jahren jetzt als Drehbuchautor und Regisseur so vor allem aus grossen Blockbuster kennt. Er hat bei verschiedenen X-Men-Filmen mitgeschafft als Autor und Produzent. Er hat Fantastic Four gemacht, was jetzt auch nicht das Highlight war. Er hat aber auch als Produzent fungiert, zum Beispiel bei The Martian mit dem...
Wo sehr gut ist.
Ja, wo wirklich gut ist, oder? Logan war ja dabei gewesen als Produzent.
Ja, jetzt einfach Deadpool, und, oder?
Aber wirklich zwei, als Director, oder? Als Director eigentlich nur bei X-Men Dark Phoenix, wo ja wirklich nicht gerade ein Knaller war, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Und 2022 The 355, wo jetzt auch nicht wirklich ein Highlight war. Und er hat sich auch schon im Serienfach ausprobiert. Er hat die unglaublich mittelmäßige, Agatha Christie Neuverfilmung unter anderem als Produzent mitgestaltet. Also Mord im Orient Express ist einer davon gewesen. Und Tod auf der Nil auch wieder als Executive Producer. Also dort hat er auch ein bisschen seine Finger drin gehabt. Bei Legion hat er also auch noch seine Finger drin gehabt. Also ich weiss jetzt nicht, ob der grosse Retter von der Star Wars Franchise ist, muss ich dir gerade ehrlich sagen. Ich hätte mir ein bisschen mehr, wenn überhaupt, ein bisschen mehr Mutterhof, ein bisschen mehr jemand, der vielleicht quer einsteigt. Ich weiss, das kann auch in die Hose gehen, aber ich weiss nicht. Weiss man schon etwas über Inhalt? Also wird es nach der letzten Trilogie spielen, wird es wieder irgendwo zwischendurch spielen oder... Rein in der Timeline, weiss man da etwas?
Nein, das weiss man glaube ich nicht, nein. Was glaube ich klar ist...
Du als Star Wars Fan.
Was klar ist, ist, dass alle Charaktere von den letzten Filmen nicht dabei sind.
Ja, das habe ich auch schon gelesen.
Also das heisst, dass es da schon in ein ganz anderes... sag ich mal, Zeitalter reingeht oder irgendwo zwischen oder eben dann viel später oder was auch immer, oder wenn die eigentlich alle nicht mehr dabei sind. Aber komm, da machen wir Schluss, weil zwischen gibt es nämlich zuerst noch einen Film, einen Star Wars Film, der ist angesagt, nämlich der grosse Abschluss vom Mandalorian. Der ist bereits zum Produzieren und dann kommt das Datum ist schon bekannt, am 21. Mai 2026. Könnt ihr euch schon in die Agenda einschreiben. 21. Mai. Das ist eigentlich schon bekannt. Genau.
Krass. Ja, dann?
Dann gehen wir eben über zum anderen grossen Franchise, wo du schon bereits hast angesprochen. Und dort gibt es eben auch einen Film. Von was?
Ja, Game of Thrones. Genau. Da ist jetzt etwas angekündigt worden. Wie sind deine Erwartungen? Game of Thrones. Wir haben so ein bisschen ein Auf und Ab erlebt in den letzten Jahren, oder? Nicht ja. So einen guten Ausgang von der Originalserie. House of the Dragon haben wir hier beim «Schau mal» besprochen. Sind wir ein bisschen positiver gestimmt mit ein paar Abstrichen. Und jetzt wissen wir, es wird eine Filmproduktion geben.
Ja, ich habe eigentlich die Hoffnung noch, dass es gut kommt, weil die Qualität oder von Game of Thrones ist eigentlich, also von der Machart, von der Inszenierung, das ist eigentlich immer ja gut gewesen. Jetzt eigentlich auch bei House of the Dragon, zweite Staffel. Dort haben sie es einfach ein bisschen verdammt, weil sie es jetzt so langsam haben rausgezögert und eigentlich gar nichts ist passiert, oder?
Richtig, ja.
Das ist echt das Problem und ja, ich hoffe einfach, dass wenn sie eine gute Story haben, dann gibt es auch einen guten Film, sage ich mal so, oder?
Ja. Und was man vielleicht positiv kann vermerken, der George R.R. Martin, der Autor der Bücher, ist am Kinofilm beteiligt. So viel hat man auch schon mal durchsickern, wo HBO auch so ein bisschen durchscheinen, dass er dort wirklich aktiv mitschafft.
Also ja. Der hat ja schlussendlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die letzten Staffeln, die zwei letzten von Game of Thrones, ja eben ein bisschen gefloppt sind, weil er die Bücher einfach nie fertig geschrieben hat, oder?
Ja, es hat keine Vorlagen mehr gegeben. Das also, hat man leider durch die Qualität der letzten zwei Staffeln sehr gut angemerkt. Und er will jetzt also wirklich dort mitschaffen. Und was man vielleicht noch ergänzen kann, es gibt absolut noch keine Informationen zum Inhalt, sondern man will sich der bedeckt halten und ist jetzt eigentlich erst wirklich die Story am entwickeln.
Also genau, es gibt auch keine Regisseurin oder kein Drehbuchautor und kein Cast sowieso nicht. Also das ist alles noch offen. Es ist einfach nur von Anfang an angekündigt, dass es das gibt. Gut, dann sind wir gespannt. Aber wir haben eigentlich nicht uns erzählen bei so grossen Franchise. Gehört das dazu. Aber jetzt steigen wir ein in die Filme. Zuerst Filme und dann noch ein paar Serien, die wir zusammen haben gesehen. Und wir gehen ein bisschen zackig dadurch.
Richtig. Du darfst gerade loslegen.
Darf ich gerade loslegen?
Ja.
Ja, mit den Filmen haben wir gesagt, fangen wir an, gell? Und da ist, bin ich in einem Film gewesen, im Kino, wo recht gehypt wird überall und ja, ich war sehr gespannt gewesen, ob er diesem Hype gerecht werden kann. Also da ist schon so ein bisschen von Oscar gemunkelt worden und ich rede von Anora und du hast den nicht gesehen, gell? Du hast
den. Ja, den leider noch nicht gesehen. Nein. Ich bin ganz gespannt, was du darüber sagst. Ich werde ihn noch nachholen. Ja.
Also um was geht es in diesem Film? Das sage ich vielleicht vorab. Das ist eben die eine, gespielt von der Mickey Madison, die eine Stripperin ist in einem Lokal in New York. Und dort kommt dann durch Ivan rein, gespielt von Mark A. Delstein. Und das ist so ein russischer Milliardärs-Oligarchensohn. Und die fangen dann so ein bisschen zusammen so ein Beziehung an und heiraten sogar. Und natürlich ist dann seine russische Familie, die das überhaupt nicht gut findet, dass das nicht vereinbar ist, da, so eine Stripperin, wo dann da in die Familie eingeheiratet wird. Und ja, dann nimmt das da so sein Lauf von dieser Geschichte, wo ich jetzt da nicht weiter erzähle, wie das weitergeht und ausgeht. Und es ist so ein eine Komödie im Sinn, also so ein bisschen, also die Grundgeschichte tut das so ein bisschen an Pretty Woman erinnern, oder? So ein bisschen in die Richtung, aber es ist nicht so schnulzig oder so romantisch wie, also es wird so ein bisschen die toughere Version sein von Pretty Woman.
Ja.
Und das ist es auch und ich kann aber, und das kann ich jetzt auch schon ein bisschen vorwegnehmen, so den Hype nicht ganz nachvollziehen oder bestätigen. So insgesamt geht mir der Film einfach so ein bisschen zu lang. Er geht 2,5 Stunden Und es dreht sich dann viel so ein bisschen im Kreis, oder? Die ganzen Sachen. Es hat auch so eine Verfolgungsjagd drin, wo sie da den Ivan suchen. Und das geht viel, viel zu lang. Und das, weißt du, man hat schon lange irgendwie als Zuschauer gemerkt, eigentlich, um was es geht oder auf was sie raus wollen und dass sie den suchen. Aber es zieht sich so ewig hin, wo irgendwie wie nichts Neues passiert. Oder? Und dann hat es so eins, zwei so solche längere Szenen drin und das ist, ist dann ein bisschen langweilig. So, oder? Statt, dass sie diesen Charakteren, weißt du, ein bisschen mehr Leben noch hätten gegeben. Gerade vor allem der Ivan ist sehr spannend. Oder der verwöhnte Schnösel, der eben ja Geld keine Rolle spielt, aber auch nicht muss bügeln. Und dem hättest du noch so ein bisschen mehr in die Seele hineinschauen können, was ihm vorgeht, warum dass er jetzt da auch mit der Eini zusammen ist und wie es dann auch weitergeht. Und das wird eigentlich nicht so vertäuft dargestellt und das ist ein bisschen schade, habe ich gefunden. Also der Humor, also ich habe zwischendurch muss schmunzeln, ist lustig, aber es passt auch nicht zu der ganzen Stimmung, weißt du, vom schustigen Film. So.
Ja.
Aber er ist auch nicht schlecht, oder? Also, da, wenn wir in unserer Wertung sind, ist es für mich jetzt, kann man gut schauen. 3 von 5 BHs, sage ich jetzt mal.
5 von 5 BHs. also schaugbar nach unserer Skala.
Ja, ist schaugbar.
Für dich also nicht ein grosser Oscar-Contenter in dem Fall?
Nein, eigentlich nicht. Ja. Aber also, ob Figuren spielen gut, weißt du, also wenn dort, sag jetzt mal, eine Nominierung vielleicht drin liegt für Mickey Madison, der wirklich das sehr gut spielt, Weber Rotter. Mark Dalston, der das wirklich sehr, sehr gut macht, also ein bisschen eben das Extravagante und das könnte ich noch nachvollziehen, aber als Film glaube ich nicht.
Ja, dann tue ich doch mehr nahtlos überleiten. Ich mache jetzt ein bisschen Stilbruch, ich habe mir nämlich eine Streaming-Produktion angeschaut. Und bevor jetzt wieder alle tief durchschnaufen, oh nein, jetzt kommt der andere noch mit einem Zombie-Film. Und dann muss ich sagen, ja,
oh,
tatsächlich.
Nein.
Genau. Ich habe mir wieder mal einen Zombie-Film angeschaut, weil irgendwie habe ich gehört, der sei nicht so schlecht. Und irgendwie habe ich gerade spontan Lust gehabt. Und zwar könnt ihr aktuell auf Amazon Prime der Zombie Standalone-Film Apocalypse See, The Beginning of the End streamen. Das ist, Achtung, nicht eine amerikanische Produktion, sondern eine spanische Produktion. Ist schon in Spanien produziert, unter anderem von Adrian Guerra und die Regie hat der Carlos Torrens geführt. Und es sind da wirklich so ein Genre, wo irgendwie, ja, bei vielen, glaube ich, das Interesse ein bisschen verloren gegangen ist. Und jetzt spannen da die Spanier nochmal einen neuen Standalone-Film über das Thema auf wirklich wieder bei einem sogenannten Origin-Film an. Also du kennst ja das wahrscheinlich auch. Du wirst ja in deinem Leben auch einen oder anderen Zombie-Film gesehen haben. Und da gibt es ja immer die Filme, die entweder dort spielen, wo die Apokalypse schon statt hat gefunden. Und es ums Überleben geht oder die Filme erzählen, wie es zur Apokalypse gekommen ist. Es gibt ja immer so ein bisschen die zwei Arten von den Zombie-Filmen. Er ist einer von den zweiteren. Das heisst, er macht eine sogenannte Origin-Story auf, spielt in, unter anderem in Madrid und Umgebung, später dann auch noch auf nahegelegenen Inseln, spanischen Inseln. Da wollte ich nicht zu viel darüber verraten, weil das so ein bisschen ein Teil von der Story ist, für die, die noch streamen wollen. Grundsätzlich kurz ist eigentlich der Inhalt dementsprechend erzählt. Der Francisco Ortiz, der hier der Manel spielt, er ist ein junger Mann, der getrennt ist von seiner Familie. Also seine Familie trennt sich von ihm in dem Sinn, dass sie auf eine nahegelegene Insel in die Ferien gehen und während dieser Abwesenheit, wo er allein in Madrid zurückbleibt, kommt es zu einem sogenannten, also man merkt schon, dass da irgendetwas im Hintergrund stattfindet, das sieht man auch gut im Trailer, dass da offenbar ein Virus rum ist. Der ist am Anfang aber mehr ein wie eine Grippe verortet. Die Leute werden krank. Also, vielen wird da sicher so Wort Covid in Sinn kommen. Und das ist auch dort, es gibt Quarantänen und die Leute dürfen nicht raus. Und wie es halt so läuft. Und er mutiert offenbar der Virus. Das ist das, was so ein bisschen immer passiert in diesen Filmen. Und plötzlich gibt es ein Supervirus und der hat dann auch schlimmere Folgen für die Region, wo er ist und natürlich auch für die ganze Welt. Was aber der Film macht, er fokussiert sich eigentlich wirklich auf ihn und wie er die Reise antritt, um zurück zu seiner Familie zu kommen und langsam eigentlich die weltumspannende Seuche ausbricht, wie man sie wirklich in Dutzenden Zombie-Filmen schon hat gesehen. Mir hat er eigentlich, sag jetzt mal, gut unterhalten für so einen Foreign-Zombie-Film, der jetzt da nicht eine amerikanische Produktion ist. Und aber jetzt, er tut wirklich nichts dem Genre jetzt hinzufügen, wenn man das jetzt als Erwartung hat, die man noch nicht hat gesehen. Aber er ist gut erzählt, Charaktere sind interessant, das Schauspiel ist eigentlich gut. Es ist auch schön, wieder mal etwas aus Spanien zu sehen, so ein bisschen aus dem Genrebereich. Das Letzte, was ich da so ein bisschen aus spanischen Gefilden gesehen habe, sind Horrorfilme. Jetzt wieder mal ein Zombie-Action-Film. Er ist wirklich auch eher actionlastig. Also wer jetzt da Grusel und so Tension erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Er ist da doch eher so ein bisschen wirklich näher bei World War Z, wer den noch gesehen hat von Mark Forster, der ja sehr umstritten ist von den letzten 15 Jahren. Und ich muss hier sagen, ja, kurzweilige Unterhaltung, aber ja, nach unserer Skala maximal zwischen einem 2 und einem 3 musst du nicht unbedingt schauen und knapp schaubar. Mehr würde ich dem jetzt wirklich nicht geben.
Viel, aber, ne?
Aber ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass irgendwie viele Regisseure, viele Autoren, insbesondere die Autoren, auch glaube ich, dem Zombie-Film oder dem Zombie-Genre auch nicht viel Neues können aufsetzen. Ich gebe hier wieder mal eine Empfehlung ab, wer vielleicht aus dem Zombie-Genre etwas schauen will, auch im Streaming-Bereich, soll sich doch mal an die erste Staffel, insbesondere die anderen folgenden Staffeln, sind leider nicht mehr so gut gewesen, aber die erste Staffel von Black Summer anschauen. Gibt es auf Netflix, ist meines Wissens auch immer noch auf Netflix verfügbar. Ist schon ein paar Jahre alt, aber kann ich sehr empfehlen, weil die haben wirklich probiert, insbesondere im Storytelling und auch mit, so ein bisschen mit der Zeitkomponente etwas Neues zu machen in dem Zombie-Genre. Und hier ist es leider nicht gelungen. Apocalypse C, The Beginning of the End auf Amazon Prime könnt ihr streamen. Von mir eher knapp schaubar bis musst nicht unbedingt schauen. Okay. Ja. Wie hast du es mit den Zombie-Filmen? Bist du zombie-müde?
Ja, schon ein bisschen. Obwohl, also so riesen viel habe ich nicht geschaut, aber irgendwie, ja, wie du gesagt hast, es ist immer halt so ein bisschen das Gleiche, oder?
Richtig, ja.
Ja.
Es ist wirklich ja so, das muss ich ganz klar sagen. Mm.
Ja.
Aber ja, meine Empfehlung noch abgegeben, eine zweite in Filmform von den letzten Jahren wäre übrigens Train to Busan, südkoreanische Produktion, auch aus dem Genre, den ich empfehlen kann. So, und jetzt bin ich still zum Thema Zombie, jetzt darfst du weiterfahren.
Und ich mache jetzt wieder einen riesen Stilbruch, da du das schon vorher hast gemacht, weil ich gehe jetzt wieder wirklich auf die ganz andere Genre-Seite. Und zwar habe ich wieder mal einen japanischen Film geschaut. Das könnt ihr auch.
Wie in der letzten Folge.
Genau, das könnt ihr auch. Das ist nämlich auf Netflix. Und der heisst Drawing Closer. Wie das auf Japanisch ausgesprochen wird, das kann ich leider nicht sagen. Und ja, es ist wirklich sehr ein herzergreifender Film. Weil schon nur Story oder Ausgangslage ist schon traurig. Es ist nämlich die 17-jährige Akito, die Diagnose bekommt, dass er einen Hirntumor hat und nur noch ein Jahr zu leben hat. Und er lernt dann Haruna kennen, wo im Spital, wo aber nur noch sechs Monate zu leben hat in der Diagnose. Und sie sind beide so ein bisschen kunstaffin. Also er ist Kunststudent und sie hat immer gezeichnet. Darum eigentlich auch der Titel Drawing Closer. Und ja, die können sich, lernen sich eigentlich durch das Zeichnen auch so ein bisschen kennen und ja, kommen sich dort dann auch so ein bisschen näher. Und ja, eben könnt ihr euch ja vorstellen, mit dieser Ausgangslage oder Prämisse von diesem Film, dass das ja, eben sehr herzergreifendes Drama ist, aber wirklich ja, sehr, sehr schön und so liebevoll gemacht. Und darum, wenn ihr da so ein bisschen Lust habt, ja, so ein bisschen auf einen herzergreifenden Film mal am Abend, wo vielleicht auch ein Tränchen noch verdrückt wird, dann
alles, das klingt emotional, ja.
Ja, ist emotional, aber so auf eine wirklich auch, ja, wirklich sehr schöne Art. Also mir geht irgendwie ja so ein bisschen so gefühlvoll aus dem Film raus. Und also das ist ja ein gutes, so, ja, ein gutes Gefühl irgendwie. Und darum kann ich wirklich da eine grosse Empfehlung aussprechen. Also schaut sich gut bis fast unbedingt schauen. Wenn ihr eben so ein bisschen der Stimmung, ich glaube, man muss ein bisschen der Stimmung wie Mut drin sein, dann passt das wirklich sehr gut. Eben auf Netflix könnt ihr das machen.
Wunderbar.
Wie hast du das? Bist du aber so ein bisschen der Stimmung manchmal so ein bisschen für
ja, also
etwas, es ist ja so.
Ich weiss, vielleicht ist das aber auch Zufall, ja, meistens oft, glaube ich, ja noch nicht so viel in diesem Podcast wirklich über Dramas oder emotionale, sehr tiefgründige Filme mich länger darüber erzählt. Das ist aber vielleicht auch, bildet aber auch nicht so die Wahrheit wieder, glaube ich. Ja, absolut kein Problem mit ruhigen, erzählerischen Filmen. Das darf auch ruhig mal ein bisschen arthouse sein. Für mich muss einfach der Film irgendetwas Spezielles auslösen. Auch in den Emotionen. Und wenn er das schafft, dann ist das Genre eigentlich dann relativ egal. Wenn er zu kitschig ist zum Beispiel, oder wenn er zu ich sage jetzt mal wirklich zu langsam erzählt ist, oder auch wirklich nichts passiert. Und da muss man schon sagen, gerade die japanischen Filme, wenn sie eben in diesen Genres angesiedelt sind und nicht in den Unterhaltungsgenres, zum Teil sind sie dann schon sehr zäh. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Das gibt es auch in anderen Ländern, absolut. Aber hier ist es schon nochmal speziell. Und trotzdem, ich finde aus dem asiatischen Raum, da haben wir uns auch schon in der letzten Folge darüber unterhalten, da gibt es immer wieder sehr, sehr gute Sachen, auch in diesem Bereich. Und absolut mit höherer Qualität. Also da, wenn ich also, Lust ja. habe, lasse ich mich da drauf ein. Ja. Ja.
Also das ist jetzt hier wirklich nicht so, es ist nicht ein langsamer Film, also die Geschichte wird immer weiter erzählt. Nicht so wie zum Beispiel Past Lives letztes Jahr, ja. Wo wir ja aber natürlich weit oben im Ranking hatten.
Ja.
Und das ist aber sehr, sehr langsam erzählt worden. Und das ist hier schon
aber auch hat mir jetzt so, gefallen, oder? Zum Beispiel ja, Past Lives. Ja. Ja. Ich auch, muss ich auch sagen, also hat mir auch, irgendwo hat mir da etwas gegeben, irgendwo durch. Ja.
Also, haben wir wieder einen Stilbruch? Oder?
Ja, ich gehe nochmal zurück in Anführungs- und Schlusszeichen zu etwas, wo, ja, wo du schon darüber hast geredet, unter anderem, und zwar zu Smile 2, wo ja aktuell gerade im Kino am Auslaufen ist, wo ich jetzt noch durfte, nachholen, wo dir beide Herren ja, euch schon ins Kino gesetzt habt. Smile 2 ist ja die Fortführung von dem grossen Überraschungshit aus dem Horrorgenre vor 2 Jahren. Kommt jetzt also nochmal mit einem neuen Standalone-Film, der nochmal eigentlich eine neue Geschichte erzählt, eine neue Story zum Eis. Natürlich aufbauend mit dem gleichen Hintergrund. Ich habe jetzt den noch nachgeholt. Ihr habt ja inhaltlich schon eigentlich relativ viel darüber gesagt. Ich persönlich muss sagen, ja, ich stimme euch ein bisschen zu. Er ist tatsächlich für mich auch besser gewesen als das 1. Er war unterhaltender gewesen. Er war filmischer gewesen, also auch inhaltlich. Er ist besser gemacht. Er hat eine bessere Story. Mir hat aber hier auch wieder, wie im Eis, einfach der Schluss, so der die letzten 20 Minuten, die überzeugen mich immer noch nicht. Also ich habe jetzt noch einmal darüber nachgedacht, weil es doch schon ein paar Tage her ist. Und am Schluss fädelt er mir wieder zu einfach aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch für einen Horrorfilm, auch für einen kommerziellen Horrorfilm, da ist er mir wirklich noch ein bisschen simpel gestrickt und er macht auch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Seitenhandlungen auf, die er dann wieder zumacht. Und ja, irgendwo durch bleibt dort ein bisschen ein weinendes Auge am Schluss und ein lachendes auch noch. Aber ich stimme euch eigentlich in eurem Tenor zu, in dem Sinn, dass ich sagen kann, Smile 2 könnt ihr definitiv als soliden, guten Horrorfilm mit sehr, 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 sehr coolen Parts zwischen schauen. Also es gibt... wirklich ein paar Szenen, die wirklich sehr, sehr gut gemacht sind. Da wollte ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten. Da habt ihr ja schon sehr detailliert drüber geredet.
Gut, ja. Also, ja. Das ist immer gut. Weißt du, wenn jemand mal später das noch, den Film nachschaut, den wir zwar schon besprochen haben, aber dann die Meinung nochmal aufgreift. Ja, nicht so teilt, oder? Es ist ja,
nein, ich weiss nicht, aber die hat ja das auch angeschnitten. Oder? Man will ja jetzt aus dem ein Franchise machen. Ich befürchte ein bisschen à la so oder so. Also das ist meine Befürchtung, ob es so lang und so ausufend wird, sei mal dahingestellt. Und ich glaube, das gibt's nicht her. Es gibt das Thema gibt es nicht her. Das habe ich einfach jetzt schon im 2 gemerkt. Der 2 lebt ja eigentlich nicht vom Horrorelement, sondern von dieser Story um die Pop Musikerin, um das, was dort oben passiert, und das dann eigentlich zusammen mit dem Horror verwoben. Das ist das, was dem Film so eine Eigenständigkeit gibt. Aber das Thema, das im Hintergrund schlummert, gibt für mich nicht ein Franchise her.
Das glaube ich auch nicht. Leid. Und irgendwann hast du fürchtest du dich auch nicht mehr, wenn die da irgendeinen angrinsen, weil du es einfach schon hast gesehen.
Genau.
Ja, gut.
Das Zepter wandert wieder rüber.
Das haben wir vielleicht wir haben das am Anfang eigentlich nicht gesagt. Wir haben so ein bisschen machen wieder ein bisschen Ping-Pong, weil wir viele Sachen haben gesehen, die der andere eben nicht haben gesehen haben. Bis aber so ein bisschen der Abschluss.
Bei unseren gemeinsamen.
Ja, wo wir das zusammen haben gesehen. Und ja, der mit dem komischen Titel, der heisst nämlich My Old Ass. Den könnt ihr übrigens auch schauen auf Netflix, habe ich eigentlich gemeint. Aber jetzt sehe ich es da bei mir nicht mehr. Aber vielleicht ist der schon wieder weg. Es ist zwar ein relativ neuer Film. Anyway, es geht, oder ist recht auf Amazon Prime, das kann sein. Ja. Müsst schauen, My Old
ich
Ass.
Ich habe gehört, ich erzähle nochmal.
Und ja, es geht eigentlich darum, dass die 18-jährige Elliot, gespielt von der Maisie Stella, die soll eigentlich wegziehen von ihrer Familie, weil sie will studieren. Und sie feiert dann so einen Abschluss noch mit ihren besten Freundinnen. Und dort nehmen sie dann noch so ein bisschen Drogen. Und nachher sieht sie ihres eigenes Ich. Also eben ihres wo 39 ist, gespielt von der Aubrey Plaza. Und die gibt eben ihr dann so ein bisschen Tipps, was sie so machen oder eben nicht so machen. Und das ist eben so ein bisschen das, eben My Old Ass, was, und so ein bisschen die Prämisse ist auch, steht da, oder? Was würden wir unserem jüngeren Ich sagen, wo 18 ist, was würden wir dieser Person mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht eben einen Fehler nicht macht oder was auch immer das dann passiert. Oder vielleicht etwas, ein Herzenswunsch, wo wir schon lange hatten und uns eben nicht können erfüllen, sei es ein Beruf oder was auch immer. Und so ein bisschen, was würden wir dort so ein bisschen unserem jüngeren Ich mit auf den Weg geben. Und das ist eigentlich der Film. Und was eigentlich so ein bisschen tönt wie, das habe ich jetzt schon 100 Mal irgendwie gehört, du weißt, so ein Film, gell, tönt so ein bisschen so.
Ist, ein bisschen, über, ja.
ist aber überraschend gut gewesen, muss ich sagen. Also er hat mir Spass gemacht.
Ja.
Auch die Schauspielerinnen mehrheitlich, die da mitmachen, machen ihren Part gut und authentisch. Eigentlich das, ja, dass du denen auch gerne zuschaust und eben willst erfahren, was jetzt der Elliot da wieder fährt, ob sie diesen Ratschlägen von ihrem älteren Ich folgt oder eben nicht. Und dann ist aber auch so ein bisschen mit ihrer Familie wieder das so ein bisschen weiter geht. Sieht man auch noch so ein bisschen. Und ja, ich muss sagen, ich bin gut unterhalten gewesen. Sicher jetzt nicht ein Top-Top-Film, aber einfach auch nicht schlecht. Und was die Region dort, ich muss dort mal her, ich weiß gar nicht, wo genau das jetzt spielt, aber es ist wunderschön. Okay. Es hat alles nur Wälder und Seen und ihr Haus ist auch direkt so an einem See. Sie tun auch so Shrimps irgendwie züchten dort.
Und ein bisschen nach Südstaaten, aber ich weiß es nicht, kommt mit Deutsch.
Ja, irgendwie so ein bisschen so etwas. Ja. Und ja, es sieht wunderschön aus, also die Bilder, die dort dann, gemacht werden. Und darum, ja, bin gut unterhalten gewesen. Das heisst also sehr gut, also schaugbar. 3 von 5 Sternen habe ich zu geben, also für leichte, kurze Unterhaltung.
Ja.
Geht doch nicht lang.
Gut schaugbar in deiner Skala. Ja. Sehr schön.
Genau.
Wunderbar.
Ja, jetzt haben wir etwas zusammen gesehen. Ja,
jetzt haben wir noch etwas zusammen gesehen. Ja, ich konnte es noch gar reinklemmen, weil du mehr unter Druck hast gesetzt. Nein. Wir sind nicht kriegsmüde, zumindest nur in filmischer Form. So ist natürlich schon, wenn man es auf die Realität abzielt. Aber in Sachen Kriegsfilm, in Anführungs- und Schlusszeichen, gibt es ja noch etwas Neues im Kino. Moski, was ist das?
Genau. Lee heisst der Film und es geht eigentlich da um eine, also es ist eine wahre Geschichte von einer Fotografin, eben der Elisabeth Lee Miller, die eben Kriegsfotografin war im Zweiten Weltkrieg für das Vogue-Magazin. Und die Lee, die wird von niemandem geringer gespielt als von der Kate Winslet.
Richtig.
Ja, wir sehen eigentlich da drinnen, das ist eigentlich schon die ganze Prämisse fast, was natürlich von dieser wahren Geschichte so ein bisschen erzählt wird, ist natürlich, dass eigentlich Frauen wie keinen Zugang hatten oder ihnen gewährt wurden in Krieg. Also auch nicht als Pressevertreterin. Haben sie eigentlich nicht ab Front oder in Krieg gelassen, weil sie einfach gesagt haben, die Frauen, die haben daheim zu bleiben und auf die Kinder zu schauen. Und sie hat aber eigentlich keine Familie gehabt. Also sie hat einen Freund, einen Mann gehabt, der selber auch in Krieg hat, müssen. Und sie war so eine Lebefrau, auch schon vorher. Und dann sieht man das so ein bisschen, wie sie sich dort ein bisschen müssen kämpfen für ja, weil sie sich eigentlich auch hat interessiert und das Thema eigentlich hat auch wollen beleuchten. Oder? Das ist so ein bisschen die Prämisse vom Film.
Das ist richtig, ja. Und es ist wirklich so ein bisschen auch wieder ein Film, wo aus wir haben ja hier bei Civil War so ein bisschen kritisiert, alle zusammen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, einer von wo ja auch so ein bisschen aus der dokumentarischen Sicht eine Szenerie erzählt. Also hier auch wieder eigentlich eine Fotografin, die als passive Teilnehmerin in einem Kriegsgeschehen eigentlich festhält, was passiert oder passiert ist. Das ist ja hier ein bisschen ähnlich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, hier hat es mir besser gefallen. Hier hat es mir tatsächlich besser gefallen als bei Civil War. Wie ist dir jetzt das gegangen? Einfach nur diese Art der Erzählweise aus der Beobachterperspektive. Wie hat dich das gedacht?
Ja, einerseits schon, das ist schon bei Civil War, habe ich nicht ganz so verstanden, warum dass man überhaupt die, die Thematik dort hat aufgetan mit diesen Kriegsfotografinnen. Das ist irgendwie eben so ein bisschen wie eine eigene Geschichte, die nicht so zu dieser Prämisse vom Civil War hat passt. Und das ist natürlich jetzt hier, also dann habe ich dann sogar gesagt, ja, das würde eigentlich ein Film für sich allein hergeben. Und den haben wir ja jetzt hier, oder? So, einfach in
der,
mit einer natürlich ganz anderen und natürlich auch wahren Ausgangslage, was ja Civil War überhaupt nicht ist.
Richtig, ja. Ja, also
ja, du hast noch sagen, weißt du, es hat ja ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, gell, bei der Produktion.
Absolut, ja, die Produktion ist nicht ganz so einfach gewesen. Und zwar Kate Winslet hat sich sehr, sehr stark für den Film eingesetzt. Sie ist auch, hat auch die Produzenten mitgerissen, ist auch Mitproduzentin gewesen. Es ist das grosse Produzententeam dahinter, Lauren Hans, Troy Lamm, Andrew Mason und eben Kate Winslet auch noch. Da hat ja auch die Produktion schon bereits 2021 angefangen. Es hat Schwierigkeiten gegeben wegen der Corona-Pandemie. Man hat immer wieder mal müssen unterbrechen. Das Projekt ist nicht so richtig fertig geworden. Es hat Finanzierungsprobleme gegeben. Und man hat sogar können lesen, dass Kate Winslet temporär über mehrere Wochen den Cast und die ganzen Member von der Produktion mit oder aus persönlicher Taschen finanziert hat, dass der Film fertiggestellt werden konnte, weil es ihr ein grosses Anliegen war. Und er hat dann auch am Toronto Film Festival eigentlich können, im September 2023 uraufgeführt werden und hat jetzt halt eine relativ lange Zeit gedauert, bis er wirklich ins Kino hat können. Auch einen Kinostart hat gefunden. Aber der Film ist eigentlich schon relativ lange in Produktion gewesen, bis er dann mal zu einer Finalisierung gekommen ist. Also nicht alles so einfach gewesen, aber manchmal sagt man ja immer, wenn Filme so eine lange Produktion haben und es immer wieder zu Schwierigkeiten kommt, leidet das Werk. Für mich ist das hier nicht so der Fall gewesen und ich finde es wirklich als Kriegsdrama, als autobiografisches Drama mit reellen Anteilen und biografischen Anteilen, finde ich es eigentlich ein gelungenes Werk, das sich Kate Winslet da hat, dafür eingesetzt und auch selber mitgestaltet und vor allem auch ihre Präsenz im Film markiert. Und da muss man wirklich loben. Also das hat mir eigentlich gut gefallen.
Ich bin da eben nicht ganz zu dieser Meinung. Vielleicht mal schnell, einfach, dass wir das erwähnt haben, die anderen Hauptschauspieler ist der Andy Samberg, der so ein bisschen ihren Partner quasi, also Berufspartner spielt, der selber auch Kriegsfotograf ist. Und er ist noch der Alexander Skarsgård, der ihren Mann spielt. Und mir hat es eben, ja, erst im letzten Drittel, sage ich mal, habe ich es erst wirklich gut gefunden, wo man so eine emotionale Nähe eigentlich hat.
Und merkt
zu der Lee, auch von ihr, oder, wo man sieht, dass sie irgendwie Zweifel hat und dass natürlich auch der ganze Krieg ihr natürlich nahe geht. Und das ist vorher so ein bisschen lieblos, eigentlich wie, weißt, wie angeschnitten, oder? Es war so eine taffe Frau gewesen, wo sich ja eben da ihren Platz hat müssen erkämpfen. Und das sieht man einfach nicht, oder? Es ist eben nur so ein bisschen angeschnitten. Nein, mal so ein bisschen eines, wo sie nicht in das Zelt reinkommt, wo es so ein bisschen ein Pressebriefing gibt und die Frauen nicht rein dürfen, oder?
Richtig.
Und so wird das irgendwie ein bisschen angeschnitten, aber irgendwie hat man dort so ein bisschen, weißt, können mehr zeigen, wie sie für das hat müssen kämpfen. Und das hat sie ja auch, oder? Und sie hat es dann auch geschafft.
Und man hat sich ein bisschen mehr auf Beobachtung und auf das, was sie erlebt hat, fokussiert, oder? Das ist jetzt ja mehr ein bisschen so vorgekommen, oder? Ich glaube, der Film ist nicht ein feministisches Statement, glaube ich. Er will das, glaube ich, auch nicht sein. Oder hast du das Gefühl gehabt, dass er das hätte sein wollen?
Ja, aber um das geht es doch schlussendlich auch, oder? Also
finde ja, schon, weißt, aber weißt,
das ist, ja
ist das das, was die Kernbotschaft hat sollen sein? Und wenn ja, ist das das, was der Film hat sollen tragen? Oder ist es vielleicht einfach wirklich angelegt gewesen als klassisches autobiografisches Drama, weißt, wo man vielleicht tun wir auch ein bisschen zu viel hineininterpretieren, ich weiss es nicht.
Ja, aber sie ist ja schlussendlich einfach wie der Star gewesen, oder? Also heute immer noch wird von ihnen geredet und von ihren Bildern geredet, oder? Und das eben, das musst du ja wie erarbeiten, oder? Und sie hat es wie doppelt müssen erarbeiten und
absolut, das finde ich irgendwie absolut. Schade, schon nur in dieser Zeit. Oder? Also für dich ist es so ein bisschen, dass die Schwierigkeiten, die sie hatte, nur weil sie eine Frau war, für ihre Arbeit zu machen, das ist ein bisschen zu wenig beleuchtet worden. Die Kritik muss man im Film schon ein bisschen unterstellen, ja. Das sehe ich auch ein bisschen wie hier. Man hat halt die Inszenierung, die Aufmachung, die Story,
ja, eben, aber das was kommt gezeigt das wird. Das, erst im letzten Drittel, oder? Wo du dann den Krieg wirklich siehst. Und die ganz schlimmen Bilder und düsteren Bilder.
Richtig,
oder? Und das ist wahnsinnig, ja, so das weiter, ist wahnsinnig gut. Auch wirklich wahnsinnig gut inszeniert und produziert, ja. Oder? CGI ist sicher dabei, aber gefällt eigentlich nicht auf, oder?
Nein, hat gute Bilder, wirklich mit einer hohen Qualität.
Ja, und ich finde es ein bisschen schade, hat man das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, halt in der ersten Hälfte vom Film nicht geschafft, eben so ein bisschen näher an die Person Lee können, herzugehen und sie so ein bisschen eben emotionaler können, ja, zu zeigen.
So. Ja, Wertig, Moski, Wertig. Wo sehen wir das aktuelle Kriegsdrama im Kino Lee, unter anderem mit und von Kate Winslet. Wo würdest du sie einordnen?
Ich bin nur bei Schaugbar, bei 3 von 5
Fotoapparaten. Dann würde ich mich bei 3,5 bis 4 Fotoapparate einklinken, ein bisschen höher als hier, gut schaugbar. Und jetzt dürft ihr selber entscheiden, was noch wichtiger ist. Aber man kann ihn allgemein, glaube ich, schon empfehlen. Also, wir haben ein paar Gurken in letzter Zeit gehabt. Ich glaube, das gehört eher zu den besseren Filmproduktionen.
Ja. Also, eben, ist schaugbar, also ist nicht schlecht. So.
Ja, jetzt sind wir schon durch mit unserer kurzen Filmshow. Aktuelle Filme, die wir im Streaming und im Kino haben gesehen. Auf Fädeln eigentlich nahtlos über und in ein paar Serientipps, die unter anderem Serien-Reviews, also wo wir Seasons haben fertig geschaut oder wo wir haben anfangen zu reinschauen. Zum Teil ist auch noch gar nicht alles veröffentlicht. Und. Und da gehen wir jetzt echt voll rein und ich muss auch gerade den Anfang machen.
Ich habe einfach, warte schnell, ich wollte einfach zuerst noch ein Shoutout machen an Tommy, den haben wir vergessen.
Ah, Entschuldigung.
Ja, gell, ja, aber es ist am Anfang bei
Begrüssung. Der Tommy, ja, genau.
Ja, der ist gerade schon ein bisschen absorbiert, aber der ist auch gleich wieder in einem Podcast von uns zu hören gewesen. Also Grüße gehen raus an Tommy. Darum hat der Mephisto da die letzten paar Mal. Das
Zepter müssen übernehmen, genau. Genau. Nein, ich wünsche auf dem Weg auch alles Gute und bis gleich wieder im Podcast. Gruß, geht auch von mir raus und wir hören gleich wieder. Genau, merci für den Reminder. Und jetzt mache ich nochmal den Einfädler, hä? Im
klassischen
Ist Lobe, schon fast das Herz bleiben stehen? Nein, ist alles gut, genau. Perfekte Überleitung. Und zwar habe ich mir eine Netflix-Serie anschauen, zumindest die erste Season 3 sind bereits produziert. Eine richtige, das ist etwas für dich. Das ist etwas für dich. Du hast gerne
Sachen fürs Herz. Ich kenne das überhaupt nicht, ja. Muss ich
du hast gerne Sachen fürs Herz. Du hast gerne etwas, wo viel gut ist, wo einem ein gutes Gefühl gibt, wo man mal ein bisschen lacht, wo man mal ein bisschen, vielleicht sogar grennt, wo man so ein bisschen romantisch, ein bisschen, wirklich, wo keine grossen Geschichten auftut, sondern wo klein und in einem kleinen Scale und irgendwo angesiedelt ist, sage ich jetzt, wo ich nämlich Heartstopper geschaut, das ist aktuelle Serie, die ihr könnt schauen auf Netflix. Es gibt bereits 3 Seasons. Ich habe jetzt mal eine geschaut, werde wahrscheinlich dann auch noch mitschauen. Serie ist vor allem deshalb, glaube ich, auch ein bisschen bekannt, weil sie sehr queer ist. Das ist ein Fakt. Also, es geht sehr viel so ein bisschen um den Alltag von Schülerinnen und Schülern im Umgang mit queeren Themen, also mit dem Schwulsein, mit dem Lesbischsein, mit dem Transsein, ich sage jetzt mal in einem Schulumfeld, in einem Schoolumfeld in England. Wo es genau spielt, wird irgendwie zumindest in der ersten Season nicht so richtig erklärt. Dreht haben sie so in England, so viel kann ich schon mal sagen. Die Schauspieler sind eher ein bisschen unbekannt. Junge Darstellerinnen und Darsteller, die da so ein bisschen die Hauptrolle bekleiden. Aber ihre Sache wirklich mit viel Enthusiasmus machen und man gerne zuschaut. Also in der Hauptrolle sind da zwei heranwachsende Männer, der Joe Locke, wo der Charles Charlie Spring spielt, der Kit Connor oder Nicholas Nick Nelson spielt, nehmen wir diverse weibliche Rollen, Jasmine Finney als Ellie Argent. Übrigens, Jasmine Finney ist eine sehr bekannte Trans-Influencerin, habe ich dann herausgefunden. Ich habe mich nämlich gefragt, sie spielt in dieser Serie nämlich auch eine Trans-Person. Und dann habe ich gedacht, ja, spielt sie die nur oder ist sie denn auch trans? Das hat mich irgendwie interessiert. Und tatsächlich ist sie auch als Nicht-Darstellerin, also im Privatleben, eine Trans-Person. Und hat hier also auch so ein bisschen, ich denke jetzt mal, vielleicht auch einen Teil von ihrem Leben, auch ein bisschen, was sie zeigt. Man muss hier ganz klar sagen, die Serie ist manchmal ein bisschen kitschig, sie ist manchmal ein bisschen übertrieben. Sie ist aber wirklich so fürs Herz und gibt dem ein gutes Gefühl und sie tut auch nicht wirklich weh, aber gleichzeitig nimmt sie sich wirklich ernst, sie nimmt auch die Themen ernst und man merkt wirklich auch immer noch, und das ist eigentlich im Jahr 2024 zwar nicht eine neue Erkenntnis, aber leider fragt man sich manchmal schon, warum das immer noch so ist, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich zum Beispiel auch in einer Schule muss outen, wenn man eben vielleicht nicht nach dem Mainstream funktioniert, was das für Beziehungen, Freundschaften, für das Umfeld, für die Familie, für all das, für all die Leute heisst. Und das wird hier natürlich auch irgendwo in dieser School, Highschool-mässigen, in diesem Umfeld von jungen Leuten eingewoben. Und für das muss ich sagen, hat Heartstopper für mich eigentlich gut funktioniert in der ersten Season. Seit 2022 wird die Serie produziert. Geht, wie gesagt, ist jetzt in der dritten Season bereits. Und die erste, ich werde sicher weiter schauen, für mich wirklich so eine Feel-Good-Serie, die man zwischendurch mal anmachen und wieder abschalten kann. Und immer eigentlich mit einem guten Gefühl rein und mit einem guten Gefühl rausgeht. Für mich unbedingt schauen. 3,5 bis 4 Highschool-Jacken, oder wie sagt man da, die School-Uniform-Jacken, ja, ja, genau. Die sie in England haben. Da. Genau. 3 bis 4, tendenziell eher 4 besitzen. Hier auch nur eine Wertung von der ersten Season. Aber das ist etwas für dich, du als Ted Lasso-Fan, wo immer gerne viel geht,
ja,
und so.
Ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, aber so, es haben gar nichts gesagt. Ja, das, ja, die Serie überhaupt nicht kennt, eben auch vom Namen her überhaupt nicht.
Nein, meine Partnerin hat mir die empfohlen. Mhm. Sie hat irgendeinen Tipp bekommen von einer Kollegin. Man sollte es mal schauen. Es sind noch gute Feel-Good-Serie. Wir haben einfach reinschauen und haben jetzt gerade die erste Season eben durchgeschaut. Und das ist so ein bisschen, ja, mein Fazit.
Ja, es ist gut, ja. Und es hat auch hohe Wertung, habe ich jetzt da gesehen im Ranking.
Ja, sie wird relativ hoch gewertet. 8,5 hat 80er bis 90er auf Rotten Tomatoes unter anderem. Also es ist wirklich eine beliebte Serie wie bei der Audience, aber auch bei den Kritikerinnen. Sie ist manchmal ein bisschen übertrieben, ein bisschen unrealistisch. Sie ist nicht so wirklich, ich sage jetzt mal, realistisch in gewissen Bereichen aus dem Schulalltag gegriffen, wo man auch wieder muss sagen, ja, so wird es vielleicht jetzt nicht... So würde das jetzt nicht stattfinden, aber das ist ja wie wenn man den Fußball bei Ted Lasso kritisiert, der nicht realistisch ist.
Das muss ja auch
ich glaube, das ist nicht das Kernthema der Serie und das will sie ja nicht. Sie will nicht den realistischen Schulalltag zeigen von jungen englischen Schülerinnen und Schülern, sondern sie will einfach die Themen in diesem Umfeld ein bisschen beleuchten. Und das finde ich, das macht sie gut. Ja.
Ja, gut, dann gehe ich rüber zu der nächsten Empfehlung, die ich dir geben kann, weil du das nicht gesehen hast.
Tell me more.
Und zwar geht es um Disclaimer. Das ist jetzt nicht das, was ihr bei uns auf müsst lesen unter im Kleindruckten, sondern so heisst die Serie auf Apple TV Plus. Und dort geht es eigentlich darum, dass Catherine Ravenscroft, das klingt fast wie aus dem Harry Potter, oder?
Ich habe genau das jetzt gedacht, gell? Wirklich, ohne dass du etwas
wie heissen die dort?
Ravenclaw,
genau. Ja, Catherine Ravenscroft. Und sie ist gespielt von Kate Blanchett. Und sie ist eine erfolgreiche Journalistin im Fernsehen. Und nachher ist es so, dass sie plötzlich eines Tages ein Buch geschickt bekommt. Und dort drin eigentlich liest, was, wie ihre Geschichte eigentlich quasi ist gewesen, von früher, wo sie so ein kleines Geheimnis hat. Und ja, natürlich ist das die beste Voraussetzung für den Thriller. Und ja, ihre Familie kommt das dann natürlich auch mit über. Ihr Mann ist gespielt von Sacha Baron Cohen, den man da kennt, aus anderen Filmen. Es ist einfach ein bisschen ungewohnt, weil er jetzt hier mal so ein bisschen in einer ernsten Rolle spielt. Und sonst kennt man ihn da nur in der grünen komischen Badhose. Und, ja. Und jetzt ist er da irgendwie im Anzug. Er spielt ihren Mann. Und der, sagen wir mal, der Gegenspieler quasi jetzt von der Kate Blanchett ist der Steven Brickstoke. Und er ist gespielt von Kevin Kline, wo man schon lange nicht mehr hat gesehen, oder auch ich nicht. Und er ist schon wieder eine Bereicherung da. Also der Cast ist wunderbar. Okay, Blanchett spielt gut, aber Kevin Kline, also ich sehe ihn natürlich auch gern, aber er macht
das hier alt, wirklich,
ja, er ist langsam alt, aber er macht das wunderbar, mhm. Da hier, wie er sein Part spielt. Ich will gar nicht zu viel erzählen, was passiert. Das müsst ihr selber so ein bisschen rausfinden, weil das macht eigentlich ja den Thriller ein bisschen aus und auch die Serie. Wo es natürlich immer so ein bisschen Cliffhanger-mässig ein bisschen gibt, aber und neue Wendungen, das müsst ihr eben so ein bisschen selber erfahren und herausfinden. Es gibt immer wieder so ein bisschen eben Rückblenden in ihr früheren Leben von der Kate Winslet. Und sie ist gespielt, das sehe ich da gerade den Namen nicht, die jüngere Leila George, sorry, ich musste gerade schauen, wo eigentlich ihr jüngere Ich spielt, wo eben wieder ein bisschen zurückgeblendet wird. Es ist eine Miniserie, ist abgeschlossen, hat 8 Folgen und ja, wirklich eine gute Empfehlung von mir. Es hat so ein bisschen zwei Sachen, die mich stören. Es hat Erzähler und Erzählerin drinnen, wo einfach so ein bisschen nerven. Weißt du, so ein bisschen dir manchmal fast das Gleiche erzählt, wie du siehst, ja. Oder so ein bisschen erzählt, wie sich jetzt die Person fühlt und was sie gedenkt. Und ich finde, es hat hier so grossartige Schauspieler, Schauspielerinnen dabei. Das hat jetzt einfach auch hergebracht, oder haben sie auch hergebracht, ja. Dass sie das auch checken, ohne dass man jetzt das der Erzähler oder Erzählerin noch erzählt. Und das ist so ein bisschen, ja, das hat mich ein bisschen gestört. Das ist echt so der grösste Kritikpunkt, den ich habe. Und dann hat es noch so immer Katzen, die rumlaufen, und ich nicht weiss, was das genau soll. okay. Vielleicht hat man da jemanden, ja, es kommt immer, kommen immer Katzen in der Wohnung vor und die sind ja. Immer im Bild und die laufen immer rum. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Mhm. Und ob es dann irgendwie am Schluss noch so eine Auflösung gibt. Und Spoiler kann ich sagen, es gibt es nicht oder ich habe es nicht gecheckt und darum ja. Erzähle ich hier. Das ist einfach so ein bisschen sehr, ja, weißt du, es ist so auffällig für etwas, das ja. nicht aufgeschlüsselt wird. Das ist irgendwie, der braucht es nicht oder in der Serie. Darum erwähne ich es jetzt eigentlich auch so. Aber zu der Schlusswertung, also schaut sich gut. 3,5 habe ich jetzt gegeben, bis 4 Sterne. Ja. Sterne, die hier sehr gut passt zum Disclaimer, oder? Wo immer der Stern
das stimmt, ist. Das stimmt. vielleicht noch schnell, weil du den Kevin Klein erwähnt hast, gehe ich mal ganz ein bisschen weit zurück in der Zeit. Wirklich einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen mit dem Kevin Klein 1997, In and Out, hast du den mal gesehen? Der ist wirklich so, das ist wirklich eine richtig
gute Komödie. Nein, ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Da geht es darum, dass er spielt einen Lehrer, der als homosexuell geoutet wird von einem von seinen Ex-Schüler und er selber sagt, er hat das Gefühl, er sei gar nicht schwul oder homosexuell und versucht sich das dann irgendwie selber zu beweisen oder herauszufinden, was er jetzt wirklich ist. Und das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film aus den 90er Jahren. Müsst ihr euch vielleicht mal reinziehen, wenn ihr den nie habt gesehen. In and Out könnt ihr bei Paramount streamen oder bei Apple TV Plus mieten. Genau. So.
So. Was haben wir jetzt noch?
Ja, noch etwas Schweizerisches, aber da halte ich mich kurz, weil ich habe erst eine Folge gesehen. Der berühmteste Polizist aus dem Wallis geht in die vierte Season bereits. Ihr wisst wahrscheinlich schon, von was ich reden will. Es geht um Joker, um die schon bald kultige Krimiserie, Comedy-Serie aus der Schweiz. Und die geht jetzt also seit wenigen Wochen in die letzte Season, beziehungsweise wenn wir jetzt aufnehmen, sogar erst seit wenigen Tagen. Und ja, der David Konstantin, der Mats Frey, der wieder für das Drehbuch zuständig war, Sophie Todt, die Produktionen gemacht, Kamera, Raphael Kistler und die Idee immer noch von David Konstantin und von Mats Frey. Die letzte Staffel, der Finalfall von Joker. Es geht also zu Ende. Joker wird uns verlassen. Das Wallis wird uns zumindest in filmischer Form jetzt auch ein bisschen verlassen, nachdem es jetzt doch sehr präsent war in den letzten Jahren. Und ja, ich habe die erste Folge reinschauen. Ich glaube, Joker, es geht weiter so, wie man es kennt. Die Hauptdarstellerinnen und Darsteller sind immer noch dabei. Ihre Charaktere tragen die Serie jetzt in die vierte Staffel. Ich glaube, es ist gut, dass man zum Abschluss kommt, dass man einen Punkt macht. Joker ist eine gute Alternative, eine gute Abwechslung in der Schweizer Serienlandschaft und Filmlandschaft und eigentlich auch wirklich ein kreatives Projekt, das wirklich so ein bisschen independent auch entstanden ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen will, geht das mal ein bisschen nachlesen, wie der David Konstantin und seine Leute da das haben auf die Beine gestellt und das kann man nur loben. Es ist nicht alles top, aber für mich ist es immer noch eine gute Unterhaltung und ich habe ja einen persönlichen Bezug zum Wallis. Ich bin zwar nicht Walliser, aber meine Gotte und einige Bekannte auf meiner Seite kommen aus dem tieferen Wallis und darum freue ich mich jedes Mal. Und meine Gotte hat mir erzählt, sie hat diverse Leute in der Serie erkannt und diverse Showplätze und das ist sehr lustig.
Ja, das ist lustig, ja.
Und das ist, wir haben noch relativ lange über das Gerät. Joker, vierte Season, könnt ihr auf Play SRF streamen. Aktuell sind wir also in der finalen Staffel.
Ich weiß nicht, ob sogar, oder? Sie hat doch ist schon im Kino gezeigt, oder? Unter Umständen läuft es noch.
Ja, Entschuldigung, merci für diesen Hinweis. Und zwar diverse Kinos in der Schweiz zeigen den Start der Serie live als Film. In dem sind so ein bisschen als Vorpremiere, das müsst ihr schauen, die Spielzeiten müsst ihr schnell im Internet raussuchen. Ich habe gesehen, jetzt gerade Mitte November hat es diverse, ist jetzt also schon 2 Wochen her, hat es diverse Starts gegeben. Das meiste ist wahrscheinlich durch, leider sind wir ein bisschen spät jetzt. Aber eben, wie gesagt, ihr könnt jetzt alles im hauseigenen Streamingdienst, wo ihr ja sehr Affengebühr dafür zahlt, dürft ihr nicht das gratis anschauen, in Anführungszeichen. Und legal, kommt noch dazu.
Ja, genau.
Genau.
Das könnt ihr auch machen, wenn ihr Gebühren zahlt für Netflix. Dann könnt ihr nämlich Tomb Raider schauen, wo jetzt eine neue Serie ist rausgekommen, eine animierte. Und ich, als eingefleischter Tomb Raider-Fan, haben wir das natürlich nicht entgehen lassen. Vielleicht schnell vorab.
Welches ist denn deine Lieblings-Tomb Raider-Darstellerin? Nicht animiert oder animiert, gut, animiert hat es noch nicht gegeben bis jetzt. Bis jetzt in filmischer Form. Da hat es ja schon mindestens zwei gegeben.
Genau, ich muss sagen, die letzte, Tvika Salander, oder?
Ja, kann ich es richtig sagen? Ja, genau, ja.
Die hat mir eigentlich nicht schlecht gefallen. Aber natürlich kann ich natürlich...
Angelina. Filme sind scheisse gewesen, aber du hast einfach die ganze Gent Angelina
angeschaut. Ja, sicher.
Genau. Ja, wissen wir, woher das der Wind weht. Das habe ich auch gemerkt. Die Filme waren also wirklich eine Katastrophe mit der Angelina Jolie. Also da musst du also wirklich...
Ja, da bin ich noch ein bisschen jünger gewesen, wo da der erste Film ist rausgekommen mit der Angelina. Und ich habe natürlich auch alle Spiele gespielt, Tomb Raider, da gibt es auch x Ableger, die sind auch mal besser, mal schlechter gewesen. Und darum habe ich da natürlich Lara Croft müssen schauen. Und auch hier mache ich es kurz, es sind 8 Episoden, eben könnt ihr auf Netflix schauen. Und das ist eine typische Tomb Raider-Geschichte, oder? Sie muss irgendwie die Welt retten, weil sie irgendwelche Artefakte irgendwo auf der ganzen Welt muss zusammensuchen und zurückholen. Und natürlich Widersacher, wo die Artefakte auch will, weil das Macht verleiht. Und man sieht ihr Anwesen. Also es ist wirklich so ein bisschen... ja, 1:1, eine sehr klassische Lara Croft Geschichte und darum eigentlich ein bisschen langweilig, weil es einfach so ein bisschen immer das Gleiche ist. Es geht aber rasant und schnell mit Action vorwärts. Es ist gut animiert. Also hat man es eigentlich schnell durchgeschaut, aber ist dann auch wieder nichts Spezielles.
Ich sehe gerade, dass wir sehr viele Parallelen haben bei aktuellen Animationsserien auf Netflix, weil ich ja in der vorletzten Schau-mal-Folge über Terminator Zero geredet und dort sind meine Kritikpunkte 1:1 die gleichen gewesen. Ein grosses Franchise, aber es wird dem eigentlich nicht viel Neues hinzugefügt. Nichts Neues,
nein. Ja, habe ich auch gesehen, habe ich auch geschaut, Terminator, und das ist genau so. Also es ist nichts Neues. Ja, so ein bisschen, und das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Also, ja, es ist ein bisschen schade, ja. Aber das wäre das Grundproblem von Hollywood, wo wir dann gerne mal in einer Sonderfolge noch werden, vielleicht mal darüber reden. Also,
wenn ihr Tomb Raider gerne habt, dann habt ihr es wahrscheinlich eh schon gesehen, dann ist es schaubar und sonst müsst ihr nicht unbedingt her schauen. 3 von 5 Pistolen.
Oder, genau. 2 Pistolenhalfter hat sie oben gehabt. Jetzt kommen wir ab. Jetzt wird es so ein bisschen. Jetzt ziehen wir Qualität wieder ein bisschen an, oder was meinst du? Jetzt gehen wir in ein Doppelpack, wo wir doch vielleicht sogar ins Schwärmen kommen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich bin gespannt, was. Wir haben ja immer, wie immer bei Schaugmann, wir uns vorher über unsere Wertungen nicht absprechen. Für das, was wir fertig
aber
geschaut
haben. Aber beide Serien hohe Vorschusslorbeeren und wir haben es beide gesehen. Oder?
Also. Das ist korrekt. Wir fangen an mit dem, wo wir schon mal darüber geredet haben, nämlich einen sogenannten Season Start beleuchtet, nämlich den Penguin aus dem DC Universe. Hat es ja die aktuelle Serie, die im Moment ihr streamen könnt. Jetzt habe ich gerade das Blackout bei HBO, also bei Sky.
Ja,
sorry.
Sky.
Genau. Jetzt habe ich gerade fast Amazon sagen, Entschuldigung. Nein, das ist natürlich falsch. Bei uns nicht HBO, sondern bei uns ist es der Sky. Das ist wichtig. In Amerika bei HBO. Und was soll ich sagen, der Penguin, wir haben schon sehr viel darüber geredet. in der Season Start-Einschätzung, wo so ein bisschen das Fazit war, wir sind gut reingekommen, es hat uns gefallen, Charaktere gefallen uns, das Universum, das Elseworld, wo ja da verschiedene Charaktere aus dem Batman-Universum ein bisschen vereinzelt und beleuchtet in Serienform. Es wird da übrigens gemunkelt, dass Standalone-Joker-Serie so geil in dieser Form. Es wird gemunkelt, dass auch noch andere Charaktere könnten Standalone-Serie bekommen. Mal schauen, ob das sich wirklich so in der Qualität niederschlägt. Aber jetzt mal Penguin. Ich muss sagen, jetzt bin ich durch. Und muss doch sagen, was im Comic-Bereich angeht, ist es einfach wirklich eine Serie. Ich will noch nicht zu viel vorweggreifen. Bin gespannt, wie es dir gegangen ist. Wo wirklich so in dieser Form im Comic-Bereich eine Qualität hat, die man selten bis nie hatte bis jetzt. Aus dem Comic-Bereich raus. Und das hat wirklich, es ist natürlich auch ein bisschen dankbarer, weil hier natürlich eine Art wie eine Mafia-Gangster-Serie kann erzählt werden und sogar, dass Leute schauen können, die jetzt mit dem Comic-Bezug nichts anfangen können. Oder der Charaktere nicht kennen, kann man die Serie auch schauen. Und das ist sicher ein Vorteil. Muss ich nicht so viel Grosses erfüllen, wo vielleicht die nerdigen Fans betrifft, sondern man kann so theoretisch auch neutral schauen. Und obwohl man die Hintergründe kennt, was ich jetzt mache und die Charaktere auch kennen, muss ich sagen, als Standalone-Ableger aus dem neuen Batman-Universum, wo ja der Matt Reeves jetzt aufgetan hat mit dem Batman vor ein paar Jahren, ist das jetzt mit dem Colin Farrell in der Hauptrolle unter anderem eine Serie, die wirklich in meinen Augen sehr gelungen ist, wo wirklich sich natürlich auch bedient bei grossen Ebenen, The Wire, Sopranos und so, und der sich ein bisschen inspiriert hat auch vom Storytelling und auch von der Atmosphäre, von der Art, wie man Charaktere tut, entwickeln. Es erreicht natürlich jetzt, sage ich mal, nie die Top-Qualität wie jetzt die genannten Ableger, die ja wirklich Baujahrhundert-Serien sind, aber nichtsdestotrotz, wenn man es aus dem Comic-Bereich heraus betrachtet, etwas vom Besten in Serienform, wo man seit langem hat schauen konnte. Für mich persönlich.
Ja, das tue ich dir bestätigen. Also einerseits, wie du sagst, ist es ja nicht Comic, oder? Weil schlussendlich ist es hier wirklich ja wie, ich sage jetzt mal, einfach reale Personen, wie du sagst. Es könnte eine Mafia-Geschichte sein, es gibt keine Superhelden, niemand Superkräfte. Und darum ist es eigentlich eben nicht eine klassische Comic-Geschichte mit dem Penguin. Und es ist einfach auch wahnsinnig gut produziert, es ist wahnsinnig gut inszeniert, das Ganze. Absolut. Die Aufmachungen, die Szenerien, Kostüm oder eben der Colin Farrell ist halt nicht zu erkennen.
Wahnsinn, haben wir ja schon beleuchtet, das ist wirklich krass.
Und das ist einfach alles wahnsinnig gut gemacht, oder? Und das ist schon mal einfach ein riesen Plus von dieser Serie, wo die so hoch wertet, oder? Und dann kommen eben Schauspieler dazu, eben mit dem Colin Farrell, den wir jetzt schon erwähnt haben, aber auch Christine Milioti, oder wo Sofia Falcone spielt, und die macht das wahnsinnig gut, oder?
Das ist richtig, ja.
Die ist so ausdrucksstark und spielt auch Gegenspielerin vom Penguin und sie ist eigentlich dort eben auch ebenbürtig, oder? Einfach so ein bisschen die Gefahr und alles, das nimmst du eigentlich nimmst wahr. Und er, sicher eine dritte Hauptperson ist der Renzi Felis, wo der Victor spielt, also ein Penguin, sein Helfer, sage ich jetzt mal. Der macht das auch wahnsinnig gut, oder? Jungschauspieler. Also das ist grossartig, oder? Was da.
Man kann nicht viel mehr sagen, ja. Also, es ist wirklich eine sehr solide bis sehr gute Crime-Serie aus dem Batman-Universum abgelöst, wo ja wirklich auch ein bisschen der Aufstieg eigentlich vom Charakter Penguin, vom Oswald Cobb, ein bisschen zeigt mit seiner ganzen Dramaturgie. Insbesondere die letzten zwei Folgen von der aktuellen Staffel sind wirklich nochmal ein besonderes Merkmal. Da tue ich auch nichts spoilern. Aber die könnt ihr wirklich bedenkenlos auch einfach mal quer reinschauen. Weil auch wenn ihr den Batman zum Beispiel vom 22, vom nicht habt gesehen, das spielt keine Rolle. Die Nein. kommen gleich in die Serie rein. Die Charaktere werden euch erklärt. Ja, dafür, die Serie bindet zwar nahtlos Storytelling an den Batman-Ende, aber das spielt trotzdem keine Rolle. Ja. Also selbst der neutrale Zuschauer wird der sich zurechtfinden.
Und das ist schon ein Vorteil, oder? Im Gegensatz zu diesen ganzen Marvel-Geschichten, wo du immer alles musst gesehen haben, dass du ja. überhaupt rauskommst, ist hier überhaupt nicht der Fall.
Nein, absolut
und,
nicht.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir warten mit unserer Schaumal-Skala. The Penguin sees nice, Moski.
Sorry, ich wollte noch etwas anfügen. Und das finde ich schon auch wichtig. Du hast so ein bisschen gesagt, oder, der Penguin ist ja eigentlich ein Böse, oder? Ist ja nämlich auch der Gegenspieler von Batman. In den Comics, oder? Und hier tust du aber ja jetzt irgendwie dich ein bisschen sympathisieren, oder? Mit ihm. Oder?
Richtig. Was eigentlich ja nicht sollst. Das ist ja was die Gratwanderung, die da...
Und das, aber das schafft die Serie und das finde ich schon ja. auch ja, gut gemacht. Oder? Das musst du zuerst mal herbringen. Oder? Das ist ein grosses Plus. Absolut. Und ja, jetzt kommen wir zur Wertung.
Ja, wie viele Pinguine geben wir der erste Season? Hoffentlich glücklich in freier Wildbahn und nicht im Zoo. Soll ich anfangen, oder willst du deine Wertung rausholen?
Also ich hole meine Wertung raus, weil ich habe die gleiche leichte Kritik und darum gibt es nur 4 Pinguine von 5. Was mir ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen es ist mir so zu wenig düster. Weißt du, so ein bisschen, was jetzt der Batman hat aufgetan, der Look, auch Gotham City, weißt du, ist immer so ein bisschen... Das ist in den Batman-Filmen und insbesondere auch im letzten, weißt, sehr düster daherkommen. Und das ist mir hier manchmal fast ein bisschen normal, dass es einfach irgendwie halt New York ist und eben nicht Gotham. Oder? Und klar ist ja das dort auch so ein bisschen verwüstet manchmal, weil es irgendwo eine Explosion mal gegeben hat. So.
Ja.
Aber du weißt so ein bisschen, weißt, was ich meine. So ein bisschen zu dark, düster, so ein bisschen zu noir, das fehlt mir hier im ganzen Look hin. Und darum gibt es ein bisschen Abzüge von meiner Seite.
Ich habe wirklich wenig Kritikpunkte. Ich bin höchstens mal, dass die einen oder anderen Teile von gewissen Folgen so ein bisschen künstlich in die Länge gestreckt waren. 2-3 Sachen hätte man ein bisschen kompakter machen können. Die Charaktere trotzdem haben überzeugt und das Storytelling über die ganze Season ist wirklich gut. Es gibt ein paar flotte, gut gemachte Twists, wo man natürlich nicht spoilern will. Also schaut euch das unbedingt an. Und ich bin trotzdem, weil nicht alles perfekt ist, weil ich auch ein bisschen bei dir bin, dass es doch losgelöst sicher noch das ein oder andere noch zu optimieren gäbe. Aber insbesondere auch der Colin Farrell unter Tonnen von diesem Make-up. Für mich 4 von 5 Pinguinen beziehungsweise unbedingt schauen. Das ist jetzt wirklich eine Empfehlung.
Mhm. Ja.
Und jetzt kommen wir schon zum letzten Review, zur letzten Serie von unserer heutigen Folge. Und wir fädeln, glaube ich, auch wieder mit etwas Gutem aus. Oder was meinst
du? Ja.
Täuscht mein Gefühl.
Ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Das ist ja manchmal nicht so gut, gell?
Das ist immer, wenn man ein bisschen overhyped ist, gell? Das ist immer gefährlich. Ja, ist ich weiß.
Gefährlich, ja. Weil ich habe Season 1 von Arcane, um das geht es nämlich, auf Netflix. Season 1 war einfach grossartig. Und darum habe ich mich jetzt auf die zweite Staffel so wahnsinnig gefreut. Und wie ist dir gegangen? Gell, du musst das 1 noch nachholen, oder nicht?
Nein, ich habe das 1 relativ spät gesehen, bin jetzt aber bei der zweiten Season gerade live dabei gewesen. Aber damals, als der Hype gross war, bin ich nicht sofort eingestiegen, bei der ersten Season. Das war so ein bisschen der, ja. ich bin relativ Spätzünder gsi bei Arcane. Mir hat am Anfang halt auch den League of Legends Hintergrund, was hier gibt, also mhm. der Bezug zu einem sehr berühmten Online-Game, was sehr, sehr beliebt ist, was Weltmeisterschaften gibt und eine Hölle Sache, eine weltumspannende Franchise im Game-Bereich und wie ich halt als Hobby-Gamer und du ja auch, wir sind nicht gerade bedient gewesen mit guten Game-Umsetzungen in filmischer Form in den letzten 20, 30 mhm. Jahren. Ich glaube, das muss man so sagen, da gibt es ein paar wenige Perlen, aber die kannst du eher Hand abzählen. Und wenn auch so etwas angekündigt wird und er auch kommt, bist du immer zuerst ein bisschen kritisch. Und gerade Netflix hat natürlich auch sehr viel animationstechnisch, wir haben heute schon darüber geredet, auch auf einen Streamingdienst geworfen, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ja gut, also so viel Neues gibt es mir irgendwie nicht. Und ich bin wirklich in die Season 1 rein und nach 30 Minuten habe ich gewusst, das ist wirklich extrem gut. Extrem gut. Und die Charaktere, die Bilder, die Machart, das hat mich wirklich begeistert. Und dann habe ich das durchgesuchtet und jetzt wie du genau gleich auf die Season 2 gewartet. Und jetzt sind wir durch.
Yes.
Was können wir jetzt? Und wie ist es dir so ergangen in dieser Season 2? Wo übrigens auch der Abschluss bildet, kann man schon mal vorspoilern. Mm-hmm. In dem Sinn nicht inhaltlich, aber es wird nur zwei Staffeln geben. Sie haben sich zwar bedeckt gehalten, aber ja, ich glaube,
die Geschichte genau. Also die Geschichte ist abgeschlossen. Mhm. Es gibt aber so, Gerüchte und ja. Ein paar haben natürlich da, ich habe ein bisschen gelesen, wo da immer alles ganz genau auseinandernehmen, was jetzt da am Schluss jetzt irgendwie alles noch passiert.
Achtung, dass es jetzt Spoiler ist, gell?
Ist Spoiler nicht, aber die haben das ganz genau auseinandergenommen. Und was irgendwie noch im Abspann irgendwo noch irgendwie steht und dass es wahrscheinlich einfach in dem Universum von League of Legends irgendwie etwas weiteres wird geben, aber eigentlich die Geschichte abgeschlossen ist. Und eben vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr auch abgeschreckt wäret jetzt wegen, es ist eine Game-Umsetzung, ihr müsst das Game nicht gespielt haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind einfach Figuren, die jetzt natürlich auch durch die Serie gibt es also jetzt im Game drin. Aber ihr müsst keine Ahnung haben, um was das für ein Spiel geht, weil das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Weil das Spiel, aus dem kannst du eigentlich auch gar keine Story machen. dort wird eigentlich vor allem geschlägelt. Und ein Turm bewacht oder abgeschossen. Und sonst müsst ihr, gibt es eigentlich keine Story drin. Und alle League of Legends Hardcore-Gamer werden mich jetzt zwar eines Besseren belehren, aber eben, ihr müsst das Spiel nicht gespielt haben für die Serie. Und was
aber gleichzeitig ist es für die Gamer auch, gibt es sehr viele Easter Eggs, sehr viel Bezug.
Ja, genau. Ja. Aber es spielt echt keine Rolle, wenn du die nicht kennst.
Ja, das stimmt.
Es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Vielleicht fangen wir dort an. Sie hat auch genug gekostet. Das ist nämlich die teuerste je produzierte Animationsserie mit 250 Millionen Dollar. Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich Wahnsinn. Aber man muss wirklich sagen, wir haben viel Budgets kritisiert, Moski hier. Insbesondere auch der Tommy und ich, liebe Grüße. Das haben wir immer wieder gesagt, wie da Geld verpulvert wird für so blöde Weihnachtsfilme. Ich tue mich ungern wiederholen. ihr wisst, von was sie reden. Aber hier sieht man wirklich, ich meine, wie das animiert ist. Auch jetzt in der zweiten Season mit den Farben. Es gibt Teile von dieser Serie, wo plötzlich wechselt man fast in eine Stop-Motion-Animation. Man wechselt in eine Kolorierung. Es gibt Teile aus der Serie, hat man jetzt im Nachgang noch ein bisschen recherchiert und herausgefunden, auch über Hinweise aus der Community im Internet und über Produzenten, wo tatsächlich so mit einer Kohletechnik sind gemalt worden und dann einzeln mit Blättern animiert worden. So kleine Einspieler, Zwischensequenzen. Es hat einen eigenen Stil. Man muss vielleicht hier noch, bevor wir vielleicht etwas über den Inhalt noch mal etwas sagen, aber das ist ja so eine Art Steampunk, Science-Fiction-Fantasy- Welt, die so ein bisschen ihrer eigenen Welt angesiedelt ist, und so Elemente aus all diesen Sachen nimmt und sich ein bisschen neu mixt. Ein bisschen Magie, ein bisschen Technik, ein bisschen Fantasy, ein bisschen eben Steampunk, ein bisschen Blade Runner, ein bisschen hier. Es gibt so ein bisschen aus allem etwas, auch sehr viel auch aus klassischen Animes. Ich glaube, da auch Vorlagen eingeflossen. Das merkt man, dass da sicher auch die Japaner ein bisschen Paten gestanden sind mit ihren grossen Anime-Franchises. Aber es ist wirklich... Es hat einen ganz eigenen Stil und eine ganz eigene Note und die Charaktere wirken lebendig, die sind nahbar, sie sind gut geschrieben, Dialoge sind gut, die Dramaturgie ist gut, es reisst die mit, du willst dranbleiben. Es ist einfach wunderschön gemacht. Man kann es fast nicht anders sagen. Es ist nicht einfach irgendeine billige, ich sage es ein bisschen böse, Game-Zwischensequenz, wo einfach einer hergeschustert hat. Sondern da ist jedes Bild wirklich mit wirklich Bedacht animiert und gemacht und hat seinen Sinn und seinen Zweck. Und es ist ein Highlight. Es ist wirklich ein Highlight, ich kann es nicht anders sagen. Also wenn ihr etwas in den Animationsbereich wollt, im Moment schauen, dann das. Also, ja.
Und ich finde so, also eben, mir gefällt der Stil, oder mir gefallen einfach auch die Figuren, also weißt, die sind mir einfach auch wie sympathisch ein bisschen, weißt, wie das gemacht ist, mit den Kleidern oder so ein bisschen das viktorianische alles, die Schuhe, die sie alle anhaben, würde ich sofort alle kaufen, wenn es die irgendwie gibt, oder? Nein, ja. Also ich fühle mich sehr, sehr angesprochen und eben, es geht, weißt du, ihre Haare, oder? Sie hat ja Haar bis am Boden runter,
Zöpfchen, ja, oder? Genau, also die Powder Jinx, ja.
Ja, genau, und das sieht so gut aus, oder? Auch wie das animiert ist. Und also von dem her wirklich, also irgendwo müssen ja die 250 Millionen hergehen und Gagen für den Hauptdarsteller, der schon mal 20 Millionen abzieht, sind es wahrscheinlich nicht, oder? Und also das Produktion und alles wirklich auf absolutem gibt es kein besseres Niveau, also das ist wirklich neuer Standard. Man muss sagen, dass Netflix macht das wahnsinnig gut, haben sie schon bewiesen mit Blue Eye Samurai, dass sie das sehr gut können, stimmt. Aber das ist
hier einfach viel mal als Vergleich ziehen es her, das ist so.
Aber schief hier schon nochmal ein Niveau höher.
Wie stehst du zu der Einwebung von den sehr modernen Sounds? Wie ist es dir gegangen? Ist ein Kritikpunkt, den viele haben? Wie ist das bei
dir? Nein, das hat eigentlich Stimmung getäuscht für mich, also weil es einfach Bilder auch passt. Oder? Du hast vorhin gesagt, es wechselt manchmal so ein bisschen der Stil. Passiert genau auch dann, wenn eben so die so ein bisschen Musik, wenn manchmal so ein bisschen Action- oder Fight-Szenen kommen. Und das passt eigentlich sehr harmonisch alles zusammen. Darum hat mich das überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, passt das sehr gut, ja.
Ja, und was man einfach auch da muss sagen, es ist auch clever gemacht. Am Anfang habe ich gedacht, passet auf mit so modernen Pop-Songs einweben in so eine Story, das kann ihm rausreissen, aber sie machen es extrem clever, auch mit dem Timing. Also es hat mich jetzt nicht so gestört, wie es, glaube ich, vielleicht gewisse andere gestört hat. Es ist wirklich gut gemacht und das ist wirklich auch ein Element, das noch oben drauf zugefügt wird. Und ich habe wahrscheinlich in meinem Leben wie noch nie so viel Imagine Dragons gelost wie während dieser Serie, weil das immer im Intro kommt. Mhm. Aber egal. Jedes Bild, nochmal, ich sage es, jedes Bild ist fast ein Kunstwerk. Ich tue hier wirklich gerade ein bisschen sehr Lobeshymne aus Ufern, aber ich kann es fast nicht anders sagen. Es tut mir wirklich leid. Also.
Was einfach noch dazu kommt und top, nebst dem, dass es gut aussieht,
ja,
ist es einfach die Geschichte ist extrem gut geschrieben. Alles, oder? Der Plot, auch mit dem, oder? Es hat dann auch wie weitere Aspekte drin, oder? Dass du nämlich die Oberschicht hast, oder? Wo regieren. Und eben die Unterschicht, die wirklich eben auch in der Stadt, unter, in der Gosse innen wohnen, wo eben lebt und nichts zu sagen hat, oder? Der Abschaum ist. Und die bekriegen sich, oder? Also, die Aspekte hast drin und dass man auf eben Gewalt wieder mit Gewalt reagiert, oder?
Richtig.
Braucht immer Vergeltung, aber es wird dann auch thematisiert, oder? Also die...
Übrigens auch sehr starke Bezüge zu Themen, Gesellschaftsthemen, die wir aktuell haben, also Technik und technischen Fortschritt als Heilsbringer, aber gleichzeitig als Gefahr und als aller Welt Machtmittelmissbrauch und so weiter. Das ist ein riesen Thema in dieser Serie. Typisch Steampunk natürlich auch, typisch Cyberpunk in dem Sinn, also auch nicht Themen, die jetzt wirklich neu sind, aber sie werden extrem gut eingewoben.
Absolut. Und das, ja, eben, es geht alles fließend und nicht künstlich ineinander rein. Plus eben auch noch die einzelnen Charaktere, oder? Das stimmt auch wieder alles, muss ich sagen, oder? Von der Grundausgangslage der Charaktere, wie die Charakterentwicklung bis zum Schluss. Wo da einfach überall in jedem drin hast, oder? Und das ist einfach, warum schafft es wieder eben einen animierten Film, das alles rüberzubringen? Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Und normale Filme schaffen das nicht so gut zu schreiben, oder? Und das hast hier eben, da ist so viel Element auf das Mal und darum, ja, ist das ja wirklich, ihr merkt es, oder? Sehr, sehr gut. Hast du Kritikpunkte? So 1, 2 kleine Sachen.
Mega schwierig. Es ist mega schwierig. Ich bin wirklich so richtig frisch aus der Serie rausgekommen. Wirklich vor 2 Tagen fertig geworden mit der letzten Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wenig sag du zuerst, ich bin gespannt. Ja, das habe ich selten, dass ich fast keine habe.
Ja. Ja. Wir haben jetzt in der zweiten Season kommt so ein bisschen übersinnliche, spirituelle Elemente rein. Und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil das tut so ein bisschen ablenken, eigentlich eben von diesen anderen Charakteren oder auch von den Hauptfiguren, die ich eigentlich so wahnsinnig gut habe gefunden und ich ein bisschen schade finde, hat man es nicht die Story können machen ohne dem. Oder? Also ich bin eigentlich überzeugt, dass die
Grundgeschichte... Vielleicht ist es aber auch ein bisschen Teil von diesem Universum. Ich meine, es wird ja global... Ja. Mit dem sogenannten Hextech, wo ja dort auch schon in Season 1 ein riesen Thema war, wird ja so die Verbindung aus Technik und Magie wird ja ein bisschen angedeutet. Also es gibt magische Komponenten, es gibt technische Komponenten und das verbindet sich irgendwo. Und das ufert jetzt noch ein bisschen aus. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, weil wir es doch spoilerfrei halten wollen. Aber das ufert jetzt noch mal ein bisschen aus. Und das produziert auch wieder neue, ich sage jetzt mal, Element innerhalb von der Serie. Mir hat das eigentlich noch bereichernd gedacht, weil normal so eine Komponente ist dazugekommen. Aber gleichzeitig die Komponente, das andere auch nicht aufgehoben, also nicht allmächtig ist. Es ist nicht so, dass dann die sogenannten magischen Komponenten allen anderen völlig überlegen sind und das alles auf den Kopf stürzt. Es ist einfach ein
Zahnrädchen. Aber es war ja nicht nur das, oder? Es ist also so ein bisschen spirituelle Aspekte.
Ja, ich weiss das natürlich, was du meinst.
Und das hat, das war ein bisschen mehr zu viel gewesen, aber das ist echt, wo in den anderen Figuren vor allem sehr gerne zuschauen. Und er hat es noch jetzt eine Folge drin gehabt. Es ist, glaube ich, die 7.
Die Rückblickfolge.
Das war auch so ein Füller gewesen, sage ich jetzt mal. Aber
Sie ist aber gleich, hinten raus wieder wichtig, ja, weil sie gewisse Verbindungen schafft. Oder?
Sie ist nicht warum für nichts da gewesen,
genau. Weil sie noch gewisse Verbindungen schafft, warum verhalten sich Charaktere am Schluss, wie sie sich verhalten. Da sieht man einfach auch, was eben, wie gut es ist, wenn man bei einer Serie von Anfang bis zum Ende eine Serie schon fertig geschrieben hat. Und man nicht von Serie bzw. von Season zu Season planet und denkt, sondern man merkt, die Geschichte ist abgeschlossen, denkt gewesen. Und auch abgeschlossen geschrieben. Und das ist ein riesen Vorteil, oder? Weil man dann wirklich clever kann agieren, oder, bei der Produktion. Und das ist hier gemacht worden. Arcane für mich ein Serienhighlight, auch in der Welt der reellen Serien, in den nicht animierten Serien von den letzten 20 Jahren, die so lang nicht mehr da waren. Lang nicht mehr da waren. Finde ich.
Also, wie viele Hextech? Und wieso nicht 5?
Ich überrasche dich jetzt. Das ist das erste Mal bei Schaumal. Ich mache jetzt schnell einen Trommelwirbel. Ich gebe ihr tatsächlich als Gesamtpaket Season 1 und 2 zusammen als Gesamtkunstwerk, als Gesamtserienwerk, ist es für mich wirklich 5 von 5. Es ist eine Ausnahme. Habe ich noch nie gegeben, gibt es selten. Ich will unsere Wertungstabelle unbedingt schauen, unbedingt ein Must-Look. Für mich, schaut Arcane, habt nicht Angst vor dieser Franchise, habt nicht Angst vor dem Hintergrund, dass es eine Game-Franchise im Hintergrund irgendwo turnet.
Schaut das Gefühl hat, weil das animiert ist, es ist irgendwie, also Kinder ja, ist es sowieso Herz, gar nicht.
Das hat Drama, das hat alles, es hat Wut, es hat ja, Attribute hier und da. Schaut es einfach, 5 von 5, schaut mal Hextech-Steine und damit bin ich los. Und schaut Arcane, es ist super, es ist fantastisch. Und jetzt darfst du noch drunter gehen.
Ich gehe nicht drunter.
Er geht nicht drunter!
Ich halte, ja, unbedingt schauen. Also, gibt nichts. Habt ihr schon gemerkt, wie wir in die Schwärme kommen hier? Und das gibt es wirklich selten. Darum absolute schaubare Empfehlung hier von unserer Seite.
Arcane, mit dem fädeln wir aus. Ich sage schon mal Tschüss. Schaut Arcane, schaut aber auch Penguin, schaut alles andere, was wir heute noch haben können empfehlen. Und wir hören uns gleich wieder. Und da ist sicher auch wieder der Tommy dabei. Und darum bin ich jetzt draußen. Jetzt brauche ich, glaube ich, mal ein Glas Wasser. Jetzt haben wir heute ein bisschen überzogen, aber ich glaube, für diese Serie am Schluss hat es sich gelohnt. Die gebührenden letzten Worte, Moski.
Ja, kann nicht viel zu sagen. Wir kommen noch 2-3 Mal vor Weihnachten, haben wir geplant. Darum bleiben dran beim Schaumal-Podcast und tschüss zusammen.